Drop FM, Ausgabe Nummer 258. Meine Gäste heute Abend sind Bernhard Reicher und Jörg Vogeltanz und es geht um das Pantherion. Cropcom ist heute natürlich auch wieder geöffnet. Cropfm.at, C-R-O-P-F-M.at, das ist die Website von Cropfm und dort dann gleich oben blinkt eh schon der Cropcom-Button. Einfach einsteigen, die Fragen reintippen und ich gebe sie dann gern an die beiden Studiogäste. Heute sind ja wieder Live-Gäste bei mir hier in Persona und die gebe ich die Fragen dann gerne weiter. Dieser Sendung gibt es einen Newsletter, den kann man gratis beziehen, so wie alles von dieser Sendung, von der Website von CropFM, www.cropfm.at. Man kann mir gerne mailen an cropfm@moor.at. Und das Ganze erscheint natürlich als Podcast, so wie immer, und ist als RSS-Feed beziehbar, beziehungsweise von der Past-Show-Sektion aus herunterzuladen. Dort gibt es auch den Direktlink, mit dem man dann einzelne Archiveinträge und Sendungen direkt verlinken kann. In Foren oder von YouTube-Videos aus, wo auch immer es eben passend erscheint. Das Forum von CropFM, ein Hörerinnenforum, betreut von Valadur, Unarmed, Wingman, Eraser und befüllt von ja, euch allen, den Hörern und Hörerinnen. Und das Coverbild heute ist nicht von Matthias Töpfer, sondern von meinem Gast Jörg Vogeltanz, nehme ich an. Sehr schön und nur ein ganz kleiner Vorgeschmack auf die optische Extravaganz, die einen da erwartet. CropFM-Shirt gibt es natürlich auch. Ganz oben rechts auf der Startseite ist der Link auf den Kickshop. Gehostet wird das Ganze bei Fetznetz, fetznetz.it. Gerd Brandner waltet über der Konsole und schaut, dass es schön rund läuft alles. Und wer ganz oben auf der Startseite oder im Past Shows findet sich auch der CropFM-Spenden-Button. Und an dieser Stelle ein großes Danke an alle, die diese Gelegenheit schon wahrgenommen haben und dieses freie Radioprojekt hier mit einem kleinen Beitrag unterstützt haben. Bitcoins, das gefährlichste Open-Source-Projekt aller Zeiten. Ein Hacker, zumindest stellen sich diese Frage manche. Ein Hacker hat eine Währung mit einzigartigen Eigenschaften geschaffen, anonym, global, digital und frei gehandelt. Also, offenbar scheint es ja nicht so schwierig zu sein, beziehungsweise man braucht eigentlich nur die nötige Computerpower, nämlich dezentrale Computer übernehmen die Aufgabe einer Notenbank, vorbei an jeder Kontrolle. Der Wert der Währung steigt rasant, nona. Und während Google, PayPal und andere um den E-Cash-Markt kämpfen, hat sich abseits großer Medienaufmerksamkeit eine alternative Internetwährung etabliert. Als Schöpfer der seit 2009 existierenden Währung Bitcoins gilt ein Mann, der unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto bekannt ist. Er soll aus Japan stammen. Doch seine Identität hält der Kryptographie-Experte geheim. Ich nehme an, aus gutem Grund. Musik. Kanzler Faymann bei Bilderberg-Treffen in St. Moritz. Na, da schau her. SPÖ-Bundeskanzler Werner Faymann nimmt am Treffen der der geheimnisumwobenen Bilderberg-Gruppe teil. Allerdings nicht in seiner politischen Funktion, sondern als Privatperson. Der Sprecher des Bundeskanzlers, Leo Smelica, bestätigte die Teilnahme an der Konferenz im Schweizer Ferienort St. Moritz. Einen weiteren Kommentar bezüglich des Treffens gebe es nicht. Das 59. Bilderberg-Treffen begann am 9. Juni und dauerte bis zum 12. Juni. Und das Ganze entnehme ich nicht irgendeiner Verschwörungswebsite, sondern den beiden österreichischen Tageszeitungen Der Standard und Die Presse. Wie sich doch die Zeiten ändern. Reagan, Spielberg und die Außerirdischen, ein Artikel auf Grenzwissenschaft aktuell. Washington, USA. Lange Zeit galt die Behauptung, der ehemalige US-Präsident Ronald Reagan habe sich bei einer Privatvorführung von E.T. der Außerirdischen 1982 im Weißen Haus gegenüber Regisseur Steven Spielberg über tatsächliche Besuche von Außerirdischen auf der Erde geäußert, als anekdotenhafte Legende. Gegenüber Eric West Quint von Ain't It Cool News, aintitcool.com, bestätigte Spielberg nun, dass Reagan nach der Vorführung von E.T. im Jahr 1982 Besucher Außerirdischer auf der Erde vor allen Anwesenden als reale Tatsache bezeichnet hat. All das, was ich hier vorlese, findet man natürlich auf der Website von CropFM im Moment noch größtenteils auf der Startseite. Und wenn man sich das vom Archiv aus anhört, gibt es dann links oben bei maximierter Sendung so einen kleinen News-Button, einen Knopf mit der Aufschrift News. Wenn man da draufklickt, dann geht ein Fenster auf und auch noch nach Jahren findet man diese aktuellen Beiträge, die ich hier gerade behandelt habe und einiges mehr. Trau deinen Augen nicht, Teil 7, eine sehr spannende Sichtung, die Günter Hauer und Thoralf Steidl um ca. 20.50 Uhr an einem schönen Juniabend am 6. Juni beobachteten, und zwar in der Nähe von Wiltshire, in der Nähe von Silbury Hill. Sie haben von diesem Objekt auch mehrere Fotos machen können. Zwei dieser Bilder finden sich dann nach der Sendung auf der Website. Und auch das Interview, das ich mit den beiden vorgestern gemacht habe, findet sich dann in voller Länge auf der Website. Hier spiele ich wie immer einen kleinen Auszug. Das ist also Günter Hauer und die seltsame Kugel, die da in Wiltshire herumschwebte.
Also wenn du mich fragst, ich war mir ganz sicher, dass das ein Microlight war. Es ist aus Richtung Eastfield gekommen. Deshalb war die Vermutung auch da, hey, das ist ein Microlight. Zweiter Gedanke, und da habe ich dem Thoralf auch gesagt, er soll die Kamera draufhalten, hey, Microlights haben keine Landescheinwerfer. Die brauchen das nicht, weil die landen nur bei Tageslicht. Und das war aber komplett klar, dass der hergeleitet hat. Es war nur Lichtpunkt zunächst am Horizont, aber es war klar zu erkennen, weiß und Licht. Also nicht nur weiß, sondern es war weiß und Licht. Und da war eben der Schluss, Microlight, und sagt dem Thoralf, hey, die Wolken schaut irgendwie total schön aus, richt die Kamera dorthin, weil es war die lange Brennweiten dran. Der Thoralf hat das erste Mal mit der Autofokus-Kamera gearbeitet und sagt mir dann, du, das ist eine Scheibe, das ist eine Ellipse, sag ich, mach einmal scharf, vielleicht ist dann ein Flieger, gell? Und das ist aber nie ein Flieger geworden.
Crop FM. Glaubt, was ihr wollt.
Und bei mir sind die Macher, einer der Macher von Pantherion, Bernhard und Jörg. Schönen guten Abend.
Hallo.
Hallo.
Wunderbar, ihr seid auch schön zu hören. Das Helsinki-Studio ist ja frisch renoviert und es ist nicht nur blitzblank, es klingt auch besser.
Man sieht und riecht es.
Genau. Ja, schön, dass wir heute diese Sendung endlich machen. Wir haben sie schon lange irgendwie in Planung und heute ist es dann soweit. Der Film ist ja schon relativ weit gediehen. Man muss euch beide eigentlich jetzt nicht wirklich vorstellen auf dieser Sendung. Ihr wart, also Jörg, du warst, glaube ich, schon dreimal zu Gast.
Ja, kann sein.
Ja, und Bernhard, du bist sowieso irgendwie ein Regular quasi. dennoch, vielleicht fangen wir bei dir an, Jörg. Dein Werdegang in Bezug auf dieses Projekt, von dem wir heute sprechen, und zwar jetzt vor allem auf Film, und du machst ja Regie. Bei, ja, genau. Pantheria. Mhm.
Ja? Ja, das ist eine alte Liebe von mir eigentlich. Das war eigentlich auch der Grund, warum ich überhaupt irgendwann einmal Bühnenbild studiert habe. Und auch eigentlich der Grund, warum ich Comics gemacht habe, weil mich das Thema Film oder auch die Art, Filme oder Videos zu machen, immer sehr interessiert hat. Das ist für mich so ein bisschen eine gesamtkunstwerkliche Kardinaltugend in der Popkultur, in der modernen Kultur. Ich habe vor einigen Jahren hin und wieder so kleine Werbefilmchen gemacht oder Musikclips, aber jetzt nichts Großartiges. Und wir haben uns eben 2009 zusammengefunden zu diesem Projekt, weil wir einfach die Idee gehabt haben, Bernhard und ich, warum kann man eigentlich nicht in Österreich eine fantastische, eine Mystery, Science Fiction, was auch immer, Serie oder Filmprojektgeschichte machen? Was ist eigentlich das Problem in Österreich, dass dieses Thema so unterrepräsentiert ist? Wir sind beide große Freunde von Fernsehserien, vor allem auch von britischen Formaten, BBC-Serien wie Torchwood, Doctor Who oder diese ganzen Sachen. Und haben gemeint, das kann doch, ich meine, das findet dort auch in kleinen Städten statt, die zum Teil wesentlich unattraktiver noch sind als Graz, das ja nicht in dem Sinn unattraktiv wäre. Also Geschichte hätten wir auch. Einiges zu diesem Thema geschichtlich zu sagen in Graz, also warum nicht das? Und dann habe ich einfach gemeint, ja, es hat sich irgendwie ergeben, dass ich dann Regie gemacht habe und hat mich interessiert, und das war so mein Zugang zu dem Ganzen, weil es einfach ein total feines Projekt ist.
Aber das ist eigentlich dein Debüt als Regisseur, oder?
Wenn man es so nimmt, eigentlich wirklich mein Debüt, ja.
Sehr abendfüllend, dieser Film, ne?
Ja, ja, ursprünglich wollten wir ja eh nur, also die erste Idee war irgendwie so bei einem Café sitzen und
machen wir so ein 10 Viertelstunden
fürs Internet.
Der Walter, der Doktor, ja. Nachtstrom war da ja auch doch dabei.
Der ist dann auch,
wir sind zu dritt zusammengesessen, ja. Genau.
Und der Walter ist ja auch der Regisseur des Hörspiels, genau. Welches auch hier in den Hallen von Helsinki entstanden, ja, ist, genau. Im Vorproduktionsstudio. Und das ist ja ein ganzes Universum, das sich da aufspannt. Auch, aber sehr wichtig natürlich auch das Geschriebene, vor allem das Drehbuch. Und was jetzt Drehbücher schreiben anbelangt, da bist du ja kein Neuling, oder? Oder hast du... Ich meine, du hast das ja auch unterrichtet, oder?
Ich unterrichte nach wie vor Drehbuch, ja. Allerdings auch für so ein Format ist das auch mein Debüt. Also ich habe noch nie eine Serie geschrieben, weil es war von Anfang an, sobald klar war, das wird mehr als ein viertelstündiger Film, als Serie konzipiert. Und ich habe auch noch nie vorher Hörspiel geschrieben. Das hat sich wirklich als Learning by Doing ergeben.
Ja. Und soweit ist es ja eigentlich, hat es ja unglaublichen Sprung gemacht und ist jetzt fast schon quasi in unsere Dimension
gelandet.
Nein, es ist umgekehrt. Geschiftet. Wir.
Genau.
sei es, Endergebnis ist gleich. Wir alle werden hoffentlich im Herbst, wo jetzt vielleicht kurz die Deadline, die aber eh keine ist.
Also Deadfield, habe ich gerade früher gesagt.
Deadfield.
Nein, es ist so, dass wir auf jeden Fall eingeladen sind, aber da gibt es eben noch keinen Fixtermin, irgendwann Ende Oktober, Anfang November beim Off-Film-Festival in Zürich, von Doc 18 organisiert, vom Zentrum für Medienkultur, was uns sehr freut. Dort soll auch der Montauk-Film gezeigt werden, wenn sie es schaffen. Also es war die Idee, den da auch zu bringen, die Montauk Chronicles. Aber wir möchten natürlich vorher in Graz und vielleicht noch an zumindest einer Location in Österreich den Film zeigen, weil es ja ein österreichisches Projekt im Kern ist. Fast alle, die mitmachen, sind Österreicher oder sogar Grazer und Steirer. Und wie gesagt, das schulden wir schon unseren Kooperationspartnern, Förderern und Mitmachern, Kontributoren, dass wir ein Screening und eine Vorführung gescheite machen in Graz, in Österreich, bevor wir sozusagen in der Schweiz was screenen, sage ich einmal. Dann ja, ist das, alles offen.
Das hoffe ich schon, dass es auch einmal im Kino zu sehen ist.
Ja, ja, wir müssen nur schauen, wo noch, aber das, ja, das wird sich ergeben, wie alles. Es hat sich alles so organisch ergeben.
Wie viele Leute waren beteiligt an diesem Pilotfilm jetzt?
Also vor der Kamera waren es über 80.
80?
Ja, inklusive aller Nebendarsteller, Statisten. Und hinter
Hunde.
Der
und Hunde, genau.
Pferde.
Pferde, stimmt.
Ein Pferd.
Ja. Ein Pferd. Und hinter der Kamera, Kernproduktionsteam, ich würde sagen so 10 Leute ungefähr.
Ja.
90 Leute. Und das war aber alles auf völlig freiwilliger Basis. Da ist also
komplett.
Das ist mich, allein das finde ich schon sehr interessant. Das ist schon ein Wunder per se, dass also sowas tatsächlich möglich ist, dass man einen Film, und ihr orientiert euch, sagen wir mal, optisch und ästhetisch schon eigentlich an dem, was derzeit so gezeigt wird in Serien, oder?
Es ist auf jeden Fall, also wer sich hier ein diagonale Kunstprojekt erwartet, wird enttäuscht werden. Nichts gegen das, aber es ist es nicht. Also wir wollen durchaus, das, was wir gemacht haben, ist eine Unterhaltungsgeschichte. Es ist Unterhaltungsformat, das natürlich aufgrund des, jetzt gar nicht abwertend gemeint, Dilettantismus aller Mitwirkenden, inklusive mir selbst, wobei ich Dilettantismus als etwas sehr Positives sehe in der Kunst, weil das fehlt in vielen Kunstbereichen sehr. Es wird immer von Professionalität geredet, die oft gar nicht echt ist. Oft ist Dilettantismus mit großem emotionalen und leidenschaftlichen Input wesentlich interessanter für solche Dinge, vor allem am Anfang, wenn man kein Geld hat. Es orientiert sich natürlich an Mainstream-Formaten und es benutzt auch Techniken, also ich habe im Schnitt, es gibt auch Effekttechniken und Color-Grading-Techniken, die im Mainstream oder im Independent-Mainstream zu finden sind. Aber aufgrund der Tatsache, dass wir natürlich so gut wie kein Geld gehabt haben und auch jetzt kein Riesenteam haben, das jetzt CGI oder sonst was macht, sondern primär ich, wird es natürlich auch sichtbar sein. Ja? Aber ich glaube, dass wir das ganz gut hinkriegen und die moderne Computertechnologie ist so gut, dass man kleine Unsauberkeiten auch nivellieren kann. Aber das ist auch der Charme.
Ein Hörer fragt da, oder eine Hörerin, das war so ein Satz. Ja, das ist anonym. Kann ich mir den Film bei Movie2K runterladen? Ich meine, gibt es...
Jetzt sicher noch nicht.
Jetzt natürlich noch nicht, aber kann man das dann? Wird der irgendwo auf YouTube sein oder wollt ihr den dann verkaufen oder wie passiert denn das dann?
Also YouTube wird sicher ein Problem, weil da keine 90 Minuten unterstützt werden.
Doch, inzwischen gibt es...
Ja, aber nicht mit unserem Account, habe ich gesehen.
Egal, aber...
Ist völlig wurscht. Aber das ist schon eine Überlegung, natürlich.
Wird er in HD online gestellt?
Ja, ich denke schon.
So ist es gedacht. Ja, ja. Ursprünglich wollten wir es sowieso nur fürs Netz produzieren.
Ja. Ja.
Wir haben ja, die erste Idee war ja sowieso einfach mit einer kleinen HD-Kamera zu drehen, bis wir dann irgendwann gemerkt haben, wir brauchen ein professionelles Equipment.
Das ihr dann ja auch zur Verfügung gestellt bekommen habt.
Eine Woche vor Drehbeginn. Ich bin im Dreieck geküpft. Also, wir haben uns die Haare ausgerissen schon vor lauter Nervosität. Wir haben einen Drehplan gehabt. Es ist alles Gewehr bei Fuß gestanden. Und es war noch keine Kamera da, kein Kameramann, kein Ton. Also,
aber das Pantherion hat geholfen. Und ja, das Pantherion
jeden
hat,
Tag.
Hat ja eine Geschichte. Gehen wir jetzt vielleicht einmal auf diese Geschichte ein, die ich ja sehr spannend finde. Ich weiß nicht, wer da beginnen möchte von euch zwei.
Über Pantherion? Soll ich? Wie du magst, weil ich das irgendwie so. Ich ist gescheit, wenn ich drüber rede, über die Entstehung von Namen an sich.
Du kannst gerne anfangen.
Ich habe vor, wie lange ist das jetzt her? 3 Jahre, 2 Jahre, hat es vom Roland Berger hat's diesen Film gegeben, auf den Spuren des Steirischen Panthers, diese Dokumentation für Schulen und so. Und ich hatte damals die Aufgabe, das Character Design für den Panther zu entwerfen, der in 3D dann gemacht wurde. Und im Zuge dieser Geschichten hat man mir eben erklärt, der Steirische Panther kommt ursprünglich nicht vom Panther, sondern der Steirische Panther war ursprünglich eine Fabelgestalt, aus der die eben vom Leopold damals als Feldzeichen für die Steiermark, als Wappen für die Steiermark genommen wurde aus dem Physiologus, aus dem alexandrinischen Physiologus, einer Sammlung von Fabelwesen, aus denen auch sehr viele Märchentiere kommen, die wir kennen, Basilisken und solche Dinge. Und eigentlich war der Panther im Urkern eine Art Boxfigur, ein Baphomet, eine Fruchtbarkeitsfigur, eine Schreckgestalt. Deswegen hat er heute auch immer noch Hörner. Wenn man den steirischen Panther anschaut, er ist ja kein Panther, er hat Hörner.
Er ist alles andere als ein Panther.
Ganz richtig. Und es kommt aus dem Griechischen, nämlich von Pan, Therion. Ja. Und Pan im All und Therion das Tier, das Alltier. Und im Ursprung war der Schwanz auch einfach ein Schwanz, der sich an einer bestimmten Stelle gegabelt und ineinander gedreht hat wie ein Caduceusstaub, um den Dualismus auch darzustellen und die Vereinigung der Gegensätze. Bliblablo.
Und er ist wirklich alles andere als
ein Panther. Ja, ganz richtig. Und wir gesagt haben, also für unsere Organisation, und da soll dann bitte der Bernhard mehr darüber sprechen, wählen wir uns das als Zeichen, weil es auch wirklich gut passt. Wir wollen was machen über die Steiermark, in der Steiermark, aber wir wollen jetzt keinen patriotischen Heimatfilm machen, der als Tourismuswerbung nur funktioniert, sondern wir wollen auch oder primär Seiten der Steiermark zeigen, die uns interessieren, die nicht jeder sieht und auch Aspekte der Geschichte zeigen, die eigentlich unbekannt sind und die mit nicht realem vermischen.
Dasselbe von vorhin stellt auch die Frage, stimmt es, muss ich kurz, ja. Stimmt es, dass Herr Vogeltanz Freimaurer ist?
Und wir nein, haben das stimmt nicht.
du sagst es so klar, du lässt
ja,
es
nicht irgendwie offen. Ja, ich sag das ganz offen, klar. Ich sag's ganz klar. Also ich bin kein Freimaurer.
Die kann das ja bestätigen, aber wir haben ja schon mal über die Söhne der Witwe eine
Sendung gemacht. Ich finde die Ideen der Freimaurer im Urkern sehr interessant. Aber es hat sich halt in vielen Bereichen und in manchen Logen in für mich seltsame Richtungen entwickelt. Und in den letzten Jahren ist für mich relativ klar geworden, dass auch die österreichische Freimaurerei sehr konservativ eigentlich ist. So ähnlich wie die britische.
Okay.
Ja. Aber nein, im Kern ist es ja toll. Also Frauenwahlrecht und.
Aber wer also über dein Referat über die Söhne der Witwe, nämlich also die Freimaurer, Näheres erfahren möchte, der, da gibt es eine Sendung, die ist auch genau. Online noch und. Ja. Kann man sich runterhören.
Mit
einem wunderbaren Bild auch, das ist ganz super.
Das, was ich über Freimaurer weiß, kann eigentlich jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, auch herausfinden. Das ist kein großes Geheimnis.
Gut, zurück zum Pantherion. Das heißt, dieses Fabeltier, dieser Panther, der zum Beispiel auch die GVB früher, da gab es ja auch dieses, der hat irgendwie aus allen Körperöffnungen Feuer gespieden auch.
Kraft. Ja. Fruchtbarkeit, ja.
Also auch ein riesiges Genital vorne und aus dem ist auch Feuer gekommen. Das war auf unsere Straßenbahn.
Fruchtbarkeit, ja. Ja, das Grazer Wappen hat das ja noch. Nur das Steirische nicht mehr. Im Steirischen Wappen haben sie das verbannt, aber das Grazer
hat Wappen, noch den Panther, der aus allen Löchern richtig. Feuer spuckt.
Mhm. Genau.
Interessant. Heißes Kerlchen.
Warum auch immer das nur in der Steiermark weggetan worden ist.
Ja. Na, vielleicht wollte Graz da das Vorrecht haben. Ich weiß nicht. Nein, aber
ich finde es einfach schön, dass wir in unserem Land ein heidnisches Tier als Wappentier haben. Das ein magisches Zeichen, das zur Abwehr gegen die Feinde verwendet worden ist. Und es war dann auch, ich glaube, an dem Tag, wo wir zusammengesessen sind und die Idee dazu gehabt haben, sofort klar, das ganze Projekt wird Pantherion heißen, die Organisation, um die es geht, wird Pantherion heißen. Das war von vornherein da.
Also Baphomet hat Besitz von euch ergriffen und jetzt...
Hoffentlich hört das niemand von der ÖVP, da wird morgen ein anderes Wappen dann gemacht.
aber dieses Wappen ist jetzt mal eine Sache. Gab es auch eine Bruder- oder Geschwisterschaft, die sich dieses Wappen quasi, oder du hast eh schon diesen Lanz,
der Leopold war das.
Leopold, was war sein offizieller Titel, Landeshappen, gab es ja nicht,
Herzog, eigentlich Gründervater, ne? Gründervater dessen, was wir heute Steiermark kennen. Die Gebeine kann man übrigens durch sehr schön restaurierte Gruft, durch schön beleuchtet im Stift Rhein von ihm bewundern.
Aha. Gut.
Geld vom Stift Rhein bitte an mein Konto. Wird dann bekannt gegeben.
Wir müssen uns beim Stift Rhein bedanken. Genau. Wir haben da drehen dürfen.
Nein, nicht wie nur
in
beim
vielen
Stift
anderen
Bernhard, wenn wir jetzt anfangen, uns bei allen zu bedanken, die uns geholfen haben, braucht man noch eine Sendung.
Das ist richtig. Das gibt es dann im Abspann.
Das ist alles im Abspann und im Internet dann zu finden. Und das sind hunderte Leute.
Aha. Also, hat gesagt. Das kommt, ist jetzt vielleicht noch nicht ganz herausgekommen. Das ist wirklich, also ich war ja bei ein paar wenigen Tagen, durfte ich ja auch quasi hinter die Kulissen blicken und schauen, wie dieser Dreh da von
starten. Ja, du spielst ja auch mit.
Ganz eine kleine Rolle.
Ja. Na, die wird immer größer werden, wirst du sehen.
Ja, aber jetzt beim ersten Film, das muss eine kleine sein, weil ich weiß ja, wie oft...
Meine Co-Autorin und ich schreiben gerade die erste Staffel und da kommst du auch vor.
Na, großartig, na, aber ich schaue mir jetzt mal den Film an und okay. Dann reden. Na gut. Jedenfalls, das ist wirklich, also wenn man dort hinkommen ist, auch auf dieses Set, also wir haben da am Quai, am Grazer Franz-Josef-Quai gedreht, das war einfach wirklich professionell. Da war die Dame mit der Maske und alle waren schon da. Keiner ist spät gekommen. Mhm. Der Regisseur war zwieder. Der Drehbuchautor war total fertig irgendwie. Es war einfach so, wie es wirklich ist, glaube ich. Und ich teile auch diese Leidenschaft. Also deshalb
aber ich war selten zwieder, muss man sagen, oder?
Ja, eh.
Ich sage jetzt nichts dazu.
Boah. Ich bin jetzt nur klischeehaft. Aber
das, klar, ja. Das gehört zum Dreh dazu. Wobei, ich werde nicht müde zu betonen, wir haben 49 Drehtage gehabt, ohne Streit.
Ja, das ist
mit so vielen Leuten vor und hinter der Kamera, völliges Laienprojekt, unfassbar eigentlich.
Ja, nein, es waren ja alles dabei und konzentriert und haben auch unglaublich viel Zeit natürlich. Wir sind da Stunden herumgestanden.
Die Begeisterung hält nach wie vor an, nach eineinhalb Jahren.
Das mit der Zeit ist natürlich eine Geschichte beim Film. Nicht? Du für 10 Sekunden stehst dann Tag, das ist einfach so. Ja, ja. Aber es war schon so, dass wir natürlich von vornherein, im Nachhinein können wir es ja sagen, im Vorhinein haben wir natürlich die Drehzeiten relativ großzügig ausgelegt, eben schon aus psychologischen Gründen, dass wenn dann Leute, die mit Filmen wenig zu tun haben, kommen und sehen, okay, sie müssen von, weiß nicht, 10 am Vormittag bis 18 Uhr sozusagen parat stehen und es dauert dann nur bis 15 Uhr, dann sind sie sicher besser drauf am nächsten Tag, als wenn ich schreibe rein 10 bis 15.30 Uhr und das geht dann bis 18 Uhr, das kann auch passieren.
Ja, ja.
Und meistens sind wir früher fertig geworden.
Jetzt zurück wieder zu dieser, also gibt es jetzt auch eine jetzt abgesehen vom Herrn Leopold, gab es da auch wirklich eine Gruppe, die sich so nannte, oder wie, okay, das Wort geht an den Mythomagier.
Ja, es ist 1147 Pantherion erstmals urkundlich erwähnt. Das sind die ältesten Aufzeichnungen, die natürlich nur im internen Pantherion-Archiv zu finden sind, weil die Organisation ja geheim ist. Und die hat auch 1599 in den Untergrund gehen müssen, weil sie auf den Kirchenbann gesetzt wurde. Und es steht aber zu vermuten, dass Pantherion seit, ja, vielen Jahrhunderten existiert und die Menschheit vom Zusammenbruch der Realität beschützt.
War das jetzt Moment, aber gehen wir mal zurück auf das Geschichtliche. Was haben die damals da wirklich gemacht?
Sie haben...
Warte, aber was weiß man?
Es gibt einige Prozessakten noch, dass sie Leuten Zuflucht geboten haben, die verfolgt worden sind wegen Hexerei, Blasphemie, sowas. Aber es hat natürlich immer schon paranormale Phänomene gegeben. Und darum hat sich Pantherion eben immer gekümmert. Ja, nicht nur Pantherion, es gibt ja in anderen Städten auch solche Organisationen.
Ja, aber das geschichtliche Pantherion hat tatsächlich sich auch um solche Dinge gekümmert, oder...
Meinst du jetzt das Tier?
Blend man da jetzt schon über. Nein, die Frage war ja, gibt es tatsächlich diese Geschwisterschaft? Gab es die einmal tatsächlich? Gibt es da urkundliche Erwähnungen? Gibt es da irgendein...
Also offiziell wirst du nichts finden, weil Pantherion immer dafür gesorgt hat, dass nie was rausgelassen worden ist.
Okay.
Beziehungsweise, weil es natürlich in Untergrund gehen musste, weil sie lange Zeit verfolgt wurden.
Das ist jetzt geschichtlich oder das ist jetzt Teil, ich meine, ist ja klar, Reality is debatable, das heißt, das blendet natürlich alles ineinander über, aber ich möchte nur, damit ich mich da ein bisschen orientieren kann.
Sagen wir so, es ist alles eine fiktionale Geschichte, aber Fiktionen erschaffen Realitäten.
Okay, gut, dann weiter, also das heißt, irgendwann im 12. Jahrhundert ist diese Gruppe entstanden.
1147.
Und ist, 1147?
Genau, 1147.
Ah, 47, 11, Bauder vielleicht echt Fest. Kölnisch, was genau. Hat das was damit
zu tun? Das ist interessant, 2x11, deswegen ist ja 2011, mein Wunsch, Release-Datum wäre der 11.11.2011, aber das ist allen irgendwie zu spät, glaube ich. es war damals der Bau der Festung, ne, der Ausbau der Festung am Schlossberg und da wurde es dann gleich eingebaut. Mhm. Unterm Tückenbrunnen.
Also in den Stollen des Schlossberges ist das Hauptquartier seit jeher. John Dee, der Hofmagier von Elisabeth I., hat dann dort einen Ausgang eingebaut. Zu dem Zeitpunkt, wo er gerade beim Rudolf II. War in Prag, hat er einen Abstecher nach Graz gemacht und hat ein magisches Portal errichtet. Und es wirkt quasi divinatorisch, also die Pantherenmitglieder gehen durch diesen Ausgang und kommen innerhalb von Graz irgendwo raus, wo sie gerade gebraucht werden. Also beim Hauseingang oder irgendwo tauchen sie dann auf, was gerade mit dem jeweiligen Auftrag zu tun hat.
Okay. Und sie gehen ja auch, wie man in diesem, es gibt auch einen Drei-Groschen-Roman im Netz der Betörung, geschrieben von Melchior von Warnstein, ob es den Herrn jetzt wirklich gibt oder das ein Pseudonym ist, darf jeder für sich selbst herausfinden. Und dort gehen sie aber auch frühstücken über das Gate.
Ne? Ja, richtig.
Das also auch ganz profane Dinge.
Man kann es auch genau dafür benutzen.
Ganz undivinatorisch. Naja, vielleicht den richtigen Platz zum Frühstücken. Okay, ja?
Genau.
Das heißt, auch solche Dinge kommen da natürlich vor. Geht man da immer in unsere Realität mit diesem Tor oder kommt man da noch teilweise irgendwo anders raus?
Ne, der Ausgang funktioniert in unserer Realität. Allerdings spielen parallele Realitäten natürlich eine riesengroße Rolle im Pantherenuniversum.
Also man könnte sagen, der Ausgang ist die räumliche Ausgangsversion. Und dann gibt's noch
die parallelen Realitäten, die ja oft durch die Metapher eines Radios dargestellt werden. So man hört zwar nur eine Frequenz, aber die anderen sind trotzdem da. Und Pantheren hat tatsächlich ein Radio. Wenn man da am Frequenzrad dreht, verschiebt sich die Realität und man landet in einer anderen. Okay. Das heißt, Pantherian-Mitglieder reisen in andere Dimensionen, indem sie das Reality-Radio benutzen, das auf der USS Eldridge war. Ein Soldat hat beim Philadelphia-Experiment das gerade in der Hand gehabt, ist in Graz aufgetaucht, hat es voller Verwirrung fallen gelassen und wie er wieder zurückgeschiftet ist auf das Schiff, ist das Radio da geblieben. Und Pantherian hat sich des Radios bemächtigt und durch Reverse-Engineering das für sich nutzbar machen können.
Das heißt, Pantherian selbst stellt also eine interdimensionale Eingreiftruppe dar, die immer dann zur Stelle sind, wenn irgendwas aus dem Ruder läuft und zwar großgeschrieben.
Ja. Ja, das Backup-System der Realität.
Das Backup-System der Realität. Und ihr habt es da ja mit allen möglichen Dingen zu tun. Also es geht da um Vampirismus, parallele Universen, du hast schon erwähnt, eben Tesla-Waffen und sonstige Steampunk-Technologien, natürlich Magie, das ist ja dein Leibthema, das ist da auch irgendwie dabei.
Klar.
Gehirnwäsche, Nazi, UFO, CIA, Geheimdienste, grausigste Dinge, alles natürlich viel Sex, also auch in diesen Drei-Groschen-Romanen gibt es sehr viel Erotik auch.
Ziemlich. Ja, ja. Im Film nur ein bisschen weniger, aber das wird mehr werden.
Das wird mehr werden, aha, okay.
Ja, ja.
Aha. Also, es
ich werde dich daran erinnern.
Es ist ja,
ich bin ja gerade am Abnehmen.
Und gespeist ist es aber eigentlich auch aus diesen ganzen verschiedensten Mythologien, die rund um Graz existieren.
Ja, das war von
vornherein. Also gehen wir jetzt vielleicht in die Gegenwart, also das Geschichtliche verläuft sich dann relativ schnell. Mhm. Ja?
Naja, es gibt schon noch viele Ereignisse natürlich, aber die werden erst im Laufe der Zeit enthüllt werden.
Ich meine, es ist geschichtlich, ich meine jetzt nicht die...
Ja, da gibt es auch vieles.
Also das Vampir-Thema zum Beispiel, wenn wir das kurz ansprechen wollen.
Ja.
Das Vampir-Thema ist deswegen im Pilotfilm relativ stark da, weil es mit Graz ganz, ganz stark verknüpft ist. Das wissen sehr wenige Leute, die sich jetzt mit fantastischer Literatur nicht so beschäftigen. Der berühmte Dracula von Bram Stoker hätte ursprünglich in Graz spielen sollen. Und zwar tatsächlich, also wirklich nicht fiktional, sondern das ist auch geschichtlich nachweisbar. Sheridan Le Fanu, der Camilla der Vampir geschrieben hat im 19. Jahrhundert, hat seinen Vampirroman in der Südoststeiermark angelegt.
Auf Schloss Hainfeld bei Feldbach.
Ja.
Da ist die Camilla ein weiblicher lesbischer Vampir.
Und von dem war der ebenfalls irische Schriftsteller Bram Stoker so begeistert, dass er gesagt hat, das will er auch schreiben. Und wie so oft ist dann die Plagierung bzw. Remake berühmter geworden und das war dann Dracula. Warum er denn dann in Rumänien spielen hat lassen, da haben wir eine Theorie, aber die ist nicht stichhaltig und nicht bewiesen, aber war für uns eine logische Theorie. Aber ursprünglich hätte eigentlich das ganze Ding nicht in Siebenbürgen in Transsilvanien spielen sollen, sondern in Graz. Und das war für uns natürlich ein willkommener Anlass, dieses Thema auch zu verwursten.
Und welche Dinge sind noch so verwurstet in dieses? Also natürlich das Wappentier haben wir eh schon.
So alles das, wofür uns eigentlich seit unserer Kindheit interessieren.
Knittelfeld?
Knittelfeld,
ja. Natürlich. Aha, das finde ich ja sehr interessant. Ja, ja. Es gibt auch dieses Briefing-Video. Also wenn man jetzt von der Startseite aus oder dann im Archiv sind ja alle möglichen. Also die Facebook-Seite ist verlinkt und auch der YouTube-Channel. Und dort findet sich neben dem Trailer, der auch jetzt von der Startseite aus direkt erreichbar ist und durchaus sehenswert ist, wie ich finde, findet sich auch ein Interview mit Caliber Trieb über ihre Man in Black Begegnungen.
Nicht nur über die, also über alles Mögliche.
Das ist ein interner Pantherion-Schulungsfilm.
Ja?
Ja.
Und das ist aber bei euch so Programm, oder? Ihr spielt euch da die ganze Zeit mit Sachen, die tatsächlich passieren. Ja. Macht es dann zum Beispiel einen internen Schulungsfilm für eine Organisation, die ihr eigentlich ihr euch ja gerade ausgedacht habt, aber also dieses Reality is Debatable, das ist wirklich Programm in dem Ganzen.
Also es ist auf jeden Fall so und ich habe irgendwann einmal gesagt, wenn das ganze Filmprojekt in den Sand läuft, dann möchte ich zumindest, dass Pantherion wirklich existiert. Weil wir sind ja alle miteinander, zumindest im engsten Kernteam, durchaus der Meinung, dass es sehr viele der Phänomene, die wir da ansprechen, mehr oder weniger so wirklich gibt. Ja. Also wir haben die eine oder andere Erfahrung selber gemacht und wissen, dass es einfach, dass die Realität eben nicht so ist, wie sie oft behauptet wird, dass sie ist. Und es wird in den nächsten Jahren, denke ich mal, auch noch evidenter werden für die Menschheit. Und aus diesem Grund, denke ich mal, ist es gut möglich, dass Pantherion über den Film hinaus, über das Groschenheft hinaus, über mögliche Comics, Hörspiele etc. hinaus durchaus auch noch zusätzlich zu einer realen Organisation wird, der man sich auch anschließen kann.
Okay.
Und ich fände das äußerst spannend, ja. Ja. Jetzt vielleicht nicht mit diesem Kampfthema, aber zumindest im Sinn einer Art Invisible College, um so auszudrücken.
Ja, es ist ja sehr viel Kampf auch in Action-Szenen. Also
ihr muss drinnen sein in einem Film.
Ja.
Das würde Haneke anders sehen.
Ja. In einem Unterhaltungsfilm, sagen wir so.
Nein, bei so einem Thema ist es natürlich, ja. Ich meine, was willst du machen sonst? Ne?
Auch das war so ein Beispiel wieder, wie das alles geführt worden ist. Wir haben von vornherein das als Programm genommen, die Vermischung von Realität und Fiktion oder den Grenzgang zwischen den beiden, sodass wir teilweise selber in unserem eigenen Denken oft schon nicht mehr genau gewusst haben, ist das jetzt noch real? Oder es ist so viel passiert während der Dreharbeiten, im Vorfeld schon und dann auch währenddessen, dass man gesagt hat, das ist eigentlich nicht mehr realistisch.
Beispiele,
allein die Leute, die sich eingefunden haben für das Projekt, ganz am Anfang waren wir zu dritt. Ich glaube, du warst dann die vierte Person, die wir gefragt haben, weil wir gesagt haben, Tarek muss dabei sein bei sowas. Innerhalb kürzester Zeit habe ich meine wunderbare Co-Autorin gefunden, die Lilo, die ich seit Jahren kenne und die gesagt hat, da macht sie mit. Deren Mann ist Kampfkunstexperte, der hat uns trainiert für die Kampfszenen. Wieder andere Leute, die Kontakte gehabt haben dazu.
Entschuldige, spielt übrigens auch einen der Obervampire.
Richtig. Ja. Und Synchronizitäten, die einfach auf Kakuhaut mehr gegangen sind. Teilweise bis hin zu Minuten genauer, wie von oben geplanter Konzertierung von den Dreharbeiten, dass wir genau bis zu dem Moment Licht gehabt haben, bis die Szene abgedreht war und in dem Moment ist der Generator ausgegangen und wir haben kein Licht mehr gehabt. Aber es hat genau auf Sekunde genau so lang gehalten.
Oder wir haben auf gut Glück einmal, weil wir ja oft gedreht haben und dann im Nachhinein erst die Location-Erlaubnis eingeholt haben, was fast immer funktioniert hat, netterweise. Weil in Graz geht es noch, in Wien, habe ich mir sagen, ganz schwieriger. Wir haben vor der Herz-Jesu-Kirche gedreht in der Nacht auf den Stufen und hatten das große Glück, weil wir dort keine Scheinwerfer zur Verfügung hatten, mit Handscheinwerfern zu drehen, also mit kleinen Taschenlampen, Handscheinwerfern. Und dieses wunderbare Scheinwerferlicht, das die Kirche anstrahlt, hat uns sehr gute Dienste geleistet. Und wie die Szene vorbei war, ist das Scheinwerferlicht ausgegangen von der Kirche. Und das war wirklich wie getimed. Also das war bis auch dahin, dass jetzt unser Soundtrack-Mann, also einer unserer Soundtrack-Leute, weil Christian Gschier und Dr. Nachtstrom, der Walter, machen ja den Soundtrack primär, dass der Christian jetzt für den Titeltrack einen Text von mir gewählt hat, den ich vor vielen Jahren geschrieben habe und der, wenn man ihn liest, jetzt beängstigend auf die Serie passt, also im Inhalt. Und der hat ihn sich ausgewählt, obwohl er noch gar nicht so viel weiß vom Inhalt. Da habe ich gedacht, okay, auch wieder eine Synchronizität. Also dieses ganze Projekt ist einfach voll mit ganz, ganz beeindruckenden und wunderbaren Synchronizitäten. Und das war der Grund, warum ich dann Bernhard oft wahnsinnig gemacht habe am Set. Dann gesagt, wir haben noch keine Location für morgen. Die Leute kommen aus Deutschland, der Schauspieler kommt aus Deutschland. Wir müssen drehen morgen. Was ist los, Jörg? Wir haben keine Location. Ich habe gesagt, das wird alles organisch gelöst. Das war so ein Dauerspruch, es wird alles organisch gelöst. Und es wurde auch in 99,9% der Fälle immer organisch gelöst. Und wir hatten dann auch eine Location. Und zwar die Uhrturmkasematten immerhin.
Ja, super Location. Und Christian Gschiers Main Theme wird ja auch dann die Schlussnummer der heutigen Sendung bilden. Das heißt, da werden wir dann eh noch reinhören.
Wir haben die ganze Zeit das Gefühl gehabt, irgendwer will, dass dieser Film gemacht wird.
Na, ihr mal vor allem. Ne? Aber, das kann jetzt gut oder schlecht sein. Aber jetzt...
Die Zukunft wird es weisen.
Genau. Das heißt, die ganze... Das ganze UFO-Phänomen, ich habe ja auch schon die Ehre gehabt, diesen Drei-Groschen-Roman. Wo kann man den schon kaufen quasi im Kiosk oder wenn den jetzt jemand haben möchte?
Momentan ist noch alles übers Internet erhältlich.
Aha, aber da kann man bestellen oder was?
Ja, auf jeden Fall.
Ein paar Exemplare liegen bei Morawa in Seiersberg auf, bei der Hofbäckerei Edeker Tax.
Hast du schon?
Bei der Hofbäckerei Edeker Tax.
Ja, weil da wollen wir auch einmal drehen. Die haben dieses wunderbare Holzportal, das muss irgendwann einmal reinverarbeitet werden.
Das ist super. Der Bernhard steht ja auf touristische Sehenswürdigkeiten im Film.
Ja, das hat aber einen Grund, weil dort ein grüner Mann drauf ist. Du hast recht. Grüne Männer kommen häufig vor.
Sei nicht zu schier.
Das ist meine Dauerspitze. Ja. Ich will immer Industrieanlagen und er will über die Altstadt.
Ja. Beides sind wunderbare Geschichten.
Ganz richtig. Ja.
Alte Industrieanlagen?
Ja, okay. Nein, es entsteht aus dem Spannungsfeld immer. Das
genau,
ist das Schöne.
Genau. Das Spannende ist auch bei dem ganzen Projekt, dass dadurch, dass wir zwar so massiv beteiligt sind daran, glaube ich, wirklich zwei ganz bedeutende Säulen hochgehalten werden, nämlich Story von meiner Seite her und Optik von Jörg seiner Seite her. Mhm. Es braucht einfach beides.
Ja. Jetzt Caliber Trieb habt ihr zum Beispiel interviewt. Das UFO-Phänomen ist ja sowieso irgendwo integraler Bestandteil, weil also im Netz der Betörung ist ja zu lesen, dass Max, das ist der immer diese Apparatur am Kopf hat, das ist übrigens dein Sohn. Ne?
Mark im Film, also, in Realität heißt er Max. Ja.
Okay. Dass der quasi ein Abduction-Erlebnis hatte, weiß, dass das alles nicht wirklich so passiert ist, wie er sich erinnert. Mhm. Sehr advanced, ne? Und jetzt versucht eben dem auf die Spur zu kommen. Das heißt, ihr baut das relativ viel ein. Mhm. Ne?
Es gibt ganz viel Backstory zu jeder Figur. Ich brauche mindestens 2 Staffeln, um alles zu enthüllen, was noch geplant ist.
Also es gibt wahnsinnig, ist ein sehr, sehr umfassendes Universum.
Sehr komplex.
Ich komme zum Beispiel in meiner Rolle aus einer ehemaligen geheimen Militärorganisation namens Fafner, die irgendwie in Europa gegen Paranormales kämpft. Und also wo auch der Heinz Trentschak im Film, der Regisseur und Schauspieler und der in Graz ja nicht da ganz unbekannt ist, spielt den Major Fellner, meinen ehemaligen Vorgesetzten. Also da gibt's große, ausgedehnte Geschichten, die noch ihrer Erfüllung harren. Und wir werden für die Serie, gerade für Fafner und diese Dinge, werden wir natürlich etwas Budget brauchen, weil eine Militäreinheit auszustatten ist nicht so easy, wie wir gemerkt haben.
Fafner, das ist ja auch der Ursprung deiner Figur im Film. Genau. Du spielst den Viktor Augenfeld.
Ich bin Deserteur, ja.
Mit dem ich auch schon die Ehre hatte, an einem Tisch zu sitzen. Du bist Deserteur von Fafner. Und was ist jetzt Fafner genau im Pantherium-Universum?
Das ist eine international agierende militärische geheime Einheit, die auch dafür sorgt, dass paranormale Vorfälle unter Kontrolle gehalten werden, aber vielleicht nicht so freundlich wie Pantherion, sondern eben sehr militärisch und sehr machiavellistisch vorgeht.
Man könnte sagen, es ist der militärische Arm von Majestic 12.
Sozusagen, genau. Also die arbeiten ganz brutal mit Mind-Control-Techniken, stehen in Kontakt mit anderen parallelen Dimensionen, wo RFID-Chips herkommen, HAARP und so weiter. Also das wird alles von denen beeinflusst, mitkontrolliert und so. Ja. Und es gibt natürlich alte Feindschaften zwischen Fafner und Pantherion, also vor allem seit Viktor Augenfeld desertiert ist, gibt es da auch ganz persönliche Animositäten. Allerdings hat der Viktor noch Kontakt zu Fafner. Er gilt natürlich als Deserteur, aber er hat noch seine Kontaktpersonen.
Okay. Wie es halt so ist, ne?
Wie es halt so ist, ne? Ja.
Wir haben ja die Charaktere als alter Egos von uns selber gebastelt, weil wir alle keine professionellen Schauspieler sind und deswegen gesagt haben, dass man es uns halbwegs abnimmt, muss es comicartig überhöht natürlich, aber alter Ego von uns selber sein. Also von allen Haupt- und Nebencharakteren haben wir sehr darauf geachtet. Mhm. Das heißt, wenn man sich den Jörg so anschaut, dann sieht man den Geheimdienstmann förmlich.
Mhm. Findest du?
Okay. Oder den Freimaurer oder wen auch immer. Ne? Also,
mein ja. Gott, wie sieht man mich hier? Ich bin so harmlos.
Ja, das weiß ja keiner, sei froh.
Das ist die beste Tarnung.
Der muss jetzt gehen, glaube ich.
Aber also diese ganze Serie natürlich beruht jetzt einmal vor allem auch auf eurem Durst nach dieser Zwischenwelt, oder? Das ist ja. Und da kann ich ja nur sagen, das fasziniert mich ja auch. Ne? Das finde ja. Ich, deshalb habe ich ja sofort gesagt, ja, ist eigentlich eine super Idee. Ne? Du hast eh schon vor Jahren einmal haben wir so irgendwie ein bisschen fabuliert von
wir wollten so einem mal einen Comic, ja, genau.
Parallelgraz und so. Und jetzt, als ich dann die Idee zu Pantherion hörte, dachte ich mir, ja klar, das ist jetzt endlich das. Ich dachte eh zuerst, das wäre dasselbe Projekt, aber...
Das war ein kreativer Prozess, glaube ich, dass sich in meinem Unterbewusstsein so weiterentwickelt ja. Hat und jetzt es, viel größer geworden ist noch.
Ja. Und es ist eigentlich so eine Art der Verarbeitung für euch eigentlich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, es ist auch der Ansatz, auch klar darzustellen, und das ist vielleicht dann der künstlerisch forschende Ansatz an dem Projekt. Es geht auch darum, klar darzustellen, eben Realitäten, und das ist ja nicht nur ein hohler Tagline-Spruch, den wir haben, Realitäten sind eben nicht objektiv festschreibbar, wie wir das sehen. Es gibt keine objektive Realität. Also wir sind, glaube ich, einhellig der Meinung, dass das, was wir objektive Realität nennen, ein Konsens ist. Und das können wir natürlich wunderbar überhöht in der Serie darstellen und sagen, mein Gott, ob ich jetzt dort bin oder da bin, das ist eine Frage der Sichtweise, was ich jetzt als real sehe. Wenn ich in einer anderen Dimension bin oder in einer anderen Realität, in einer parallelen Welt, wie man es immer nennen will oder was es auch immer ist, wenn ich dort bin, ist es für mich real. Es wird jeder wissen, wenn er mal was geträumt hat in seinem Leben, dass solange er im Traum ist, ist das in den meisten Fällen ist das ein realer Zustand für ihn in dieser Situation.
Man kann es überhaupt nicht auseinanderhalten, nein. Traum und
Realität. Außer man hat luzides Träumen, das ist dann wieder die.
Ja, dann kann man sich damit spielen. Ne?
Das ist auf Dauer was ja ungesund, hat man mir gesagt einmal.
Nein, das glaube ich nicht, aber das ist übrigens so ein Thema, dieses luzide Traumthema, das in letzter Zeit auch auf dieser Sendung immer mehr an, also für mich ein bisschen überraschend eigentlich, aber auch mich selbst fasziniert das immer mehr. Und das ist nämlich tatsächlich was, das hat jeder, also jeder weiß, wenn man es ihm erklärt, was das ist und sehr, sehr viele haben das schon einmal erlebt. Ne? Und in diesem Traum, und das ist ja nachweisbar über empirische Methoden, kann ja der Körper nicht unterscheiden. Der weiß ja nicht, dass er träumt. Ne? Und das finde ich schon sehr interessante Dinge. Bernhard, bei dir ist es ja eher jetzt natürlich auch Realitäten. Wir haben vor Jahren so einer der ersten Channeling-Sendungen wahrscheinlich gemacht im deutschen Radio. Keine Ahnung, vielleicht gab es das schon in den 70er Jahren einmal, aber ich kann mich jedenfalls an nichts erinnern. Und dieses Thema spielt das auch rein, also nicht körperliche Entitäten, die
auf alle in unserer Fälle. Ja, meine Figur ist ein Magier, der...
ein Kampfmagier.
Kampfmagier.
Genau.
Jack Bauer auf magisch.
Genau, Jack Bauer und John Constantine zu vermischen. Er macht routinemäßig Astralwanderungen in Graz, weil er einmal von einer der Hauptfeindinnen von Pantherion in die Falle gelotst wurde, von der Gräfin. Und kommt so auf verschiedene Sachen auch drauf und natürlich spielen auch nicht körperliche Wesen eine große Rolle natürlich immer wieder. Wohlwollende und nicht so wohlwollende und dadurch, dass es eine relativ darke Serie ist, sind es natürlich hauptsächlich nicht so wohlwollende Wesen und Entitäten. Lovecraftsche Götter kommen vor, Dämonen und ja, in zukünftigen Episoden und Hörspielen und Comics und so weiter, wird es noch ganz was anderes auch noch geben.
Gut, wir spielen uns ja auch ein bisschen natürlich mit diesem in Österreich sehr evidenten Xenophobie-Thema. Ne?
Richtig.
Also alles, was von außen reinkommt, ist Gaga. Und das ist natürlich ein gewisser satirischer Unterton auch in der Serie, dass man sagen, okay, wir müssen uns vor allem schützen, was irgendwo von außen kommt, das ist irgendwie ganz furchtbar und bedrohlich. Im Endeffekt wird man ja dann draufkommen, es ist nicht alles so, wie wir glauben.
Also Außerirdische raus, so quasi das Nächste. Dann.
Naja, eben, es
das verraten wir noch nicht.
Im Laufe der Serie, so sie hoffentlich stattfindet und wir finanziell finden, wird sich ganz klar herausstellen, es ist eben auch da die Realität nicht so, wie sie immer scheint. Das und es gibt ganz ambivalente Ansätze, ja. Gut und Böses, ganz was Schwammiges.
Der große Clou kommt am Ende der ersten Staffel.
No, na.
Und dann geht's aber erst richtig los. Ja. Das heißt, das muss man auch so dazu sagen, der Pilotfilm reißt wirklich einmal nur an. Der ist wirklich einmal nur Einführung in die Welt. Die Seher sollten sich da nicht zu viel erwarten, dass da jetzt schon zu viel aufgeklärt wird. Das ist wirklich einmal nur ein Pilotfilm.
Ja, der soll neugierig machen.
Genau.
Dark, ich meine, jeder, der deine Comics kennt, die sind, Dark ist kein Ausdruck. Also okay. Ich habe die, na bitte.
Das ist so bunt.
Ich muss jetzt mich gleich mal outen, ich bin jetzt nicht so der Comic-Typ. Ich habe, wie ich klein war, sehr gern Superman und Batman gelesen. Die haben mir unglaublich gefallen. Und wie ganz klein war, habe ich die Donald Duck Bücher geliebt. Aber, die sind wirklich super irgendwie.
Karl Barks war wirklich gut. Und die deutsche Übersetzung von Erika Fuchs.
Ja, nein, es hat was gehabt, aber ich habe dann in meiner Adoleszenz habe ich das irgendwie,
ja, ist nicht jeder,
keine Ahnung, ja. Du hast mir mal so ein paar Ausgaben von deinen Comics, die Prequel-Dinger, ja. Kann ich nur sehr empfehlen, also David Bowie fliegt mit Nazi-Ufos durch die Gegend und es ist unglaublich, was da, und vor allem diese, natürlich, ja, wie gesagt, und von der Ästhetik her, glaube ich, rettet sich das schon ein bisschen auch in Pantherion rüber, oder? Also das ist so irgendwo dein Einfluss, ne? So diese zerfetzten Körperteile ein bisschen, oder zumindest andeutet.
Ja, nicht so viele zerfetzte Körperteile in Pantherion, ein bisschen Blut gibt schon, aber es ist gar nicht einmal so splatterig, wie es mir eigentlich eh fast gewünscht hätte, aber das ist eine
Budgetfrage.
Das ist wirklich eine Budgetfrage im Film gewesen. Also wenn die Serie gut finanziert wird, also ich kann mir schon vorstellen, dass es noch ein bisschen härter wird, ja.
Wobei
der Film
das
ist noch nicht wirklich hart. Es gibt Szenen, toll. Da ist es notwendig, es gibt Szenen, da ist es nicht notwendig. Aber es wird sicher Szenen geben, wo es notwendig sein wird, aber ich mache jetzt nicht die Blut- und Metzel-Serie, das ist gar nicht notwendig. Weil das passt auch nicht zum Thema. Es sind ja die Comics nicht so. Ich höre immer, dass meine Comics gewalttätig sind.
Nein, ich habe gesagt Dark, nicht gewalttätig.
Ja, ja. Na, zerfetzte Körperteile gibt es gar nicht so viel. Es gibt
also,
ganz wenige. Schau dir die Comics ja, mal ganz okay, genau nein, an.
Die transzendieren das schon. Das ist noch so, viel schlimmer als zerfetzte Körperteile.
Okay, verstehe schon. Gott. Ja, weißt du, das ist eine Facette.
Also für mich als Unbedarften in Sachen Comics war das so, okay, also... Interessant, so kann Comic sein.
Irgendwie. Comic kann so wie Film, es gibt keine Regeln, kannst du alles machen.
Nein, inzwischen habe ich so ein bisschen mehr die Sachen angehört und mir ist schon klar, dass sich das natürlich sehr weit entwickelt hat. Aber
ja,
aber
zu deiner Frage, ja, natürlich ist es, klar, kommt ja von mir dann die Optik weitgehend. Wobei es schon so ist, dass wir vorher schon sehr viel darüber geredet haben, wie gewisse Dinge ausschauen sollten oder wie gewisse Sounds sein müssen. Oder wie gewisse Figuren rüberkommen sollten und was es auf keinen Fall sein darf und so. Also da halte ich mich dann schon auch an einer gewissen Team-Usus. Mhm.
Noch einmal zurück zu diesem UFO-Thema. Wir haben vor Jahren einmal darüber gesprochen und ich habe letztens einmal geschaut, ich glaube, deine Sichtung, die ist gar nicht mehr online. Und deshalb, wir haben jetzt immer so ungefähr eine halbe Stunde, sogar noch ein bisschen mehr. Erzähl doch einmal, weil die finde ich nämlich, die war doch so recht spannend und die ist natürlich auch irgendwo ursprünglich beteiligt an diesem ganzen Pantherion-Wahn, der dann jetzt in den letzten zwei Jahren entstanden ist. Aber erzähl doch einmal.
Ja, ich finde es lustig, dass du mir darauf anredest, weil ich jetzt vor ein paar Tagen wieder mal gefunden im Internet zufällig die Verwurstung meiner Sichtung, also die Diagnose meiner Sichtung durch Herrn Werner Walk,
ja?
Der gemeint hat, dass ich Teil der Verschwörung bin und ihn ins Eck locken wollte und dass ich ihm sozusagen im Auftrag der UFO-Gemeinschaft versucht habe, ihn aufs Glatteis zu führen mit meiner Sichtung.
Aha.
Also die Paranoia musst du mir haben.
Hat er nicht auch gesagt, dass das schon allein deshalb ein Blödsinn sein muss, weil ja niemand der ernstzunehmend UFOs forscht, ihm irgendwas schicken würde.
Richtig, ich war damals tatsächlich so naiv.
Was ich total lustig finde, ja. Also ich meine, der stellt sich
ja
selbst total.
Ja, richtig, ins richtig.
Das hat er wirklich geschrieben.
Das hat er geschrieben,
muss ich da jetzt glauben, aber
ich kann dir den Link schicken. Also es gibt ein PDF zum Runterladen, wo, glaube ich, über 2 Seiten der Herr V aus Österreich behandelt wird. Ein Künstler unter Anführungszeichen. Wenn man seine Website anschaut, weiß man eh schon, was los ist und lauter so Sachen. Ist ja okay, soll er glauben.
Ja, ist halt nicht sein Geschmack.
Ist nicht sein Geschmack. Wurscht. Ich war damals so naiv. Ich hab damals mich mit Ufologie.
Wann war damals? Jetzt vielleicht
bis einige Jahre her, ich weiß gar nicht, so um die Jahrtausendwende. Ich bin nicht so riesig mit Ufologie beschäftigt gehabt damals noch. Das war nicht so ein Riesenthema für mich noch in Wirklichkeit, so um die Jahrtausendwende. Und ich habe dann halt so durchgeforstet. Ich habe dann 10 ab irgendwann gefunden und gesagt, schicken Sie uns Ihre Sichtungen. Und gesagt, du schick ihm halt was. Und am nächsten Tag ist ein beleidigendes Ding zurückgekommen, was ihm überhaupt einbietet, so einen Blödsinn zu schicken und was ihm da zumut. Und ich mir dann gedacht habe, okay. Na, aber zur Sichtung. Gut, das war 1990. Und zwar, wenn ich mich recht entsinne, ist das genaue Datum, weiß ich nämlich nicht mehr, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es um den 30. April gewesen sein muss. Also es war sicher so 30. April, kurz vor dem 1. Mai, weil es dann überall irgendwie die Maibäume schon gestanden. Und es war aber noch nicht der 1. Mai. Und ich war oft in der Nacht damals unterwegs mit Freunden oder auch allein. Ich habe so die Angewohnheit gehabt, im Studium so Nachtspaziergänge zu machen. Weil mir das sehr, ja, ich habe das klasse gefunden. Und ich war damals mit einem guten Freund in St. Josef in der Weststeiermark. Da gibt es einen Deichpark, der sehr hübsch ist. Und da sind wir halt so, haben wir das Auto stehen gelassen vorne, weil da kann man nicht reinfahren. Damals konnte man, glaube ich, sogar noch ein Stück reinfahren. Aber wir sind draußen stehen geblieben, sind reingegangen, sind dann zu so einem Deich gegangen, da war es um Mitternacht rum und haben uns dort auf eine Mole gesetzt und halt getratscht und ein bisschen was getrunken.
Und wir waren, Entschuldigung, dass ich kurz reinfahre, wir waren vor Jahren, hast du mich einmal da mitgenommen, das ist wirklich mitten im Wald, man geht dann auf so einem Steg hinein und ich glaube, auf diesem Steg habt ihr das dann gesehen und es ist also völlig abgeschieden,
aber
sehr also schöner Platz, muss ich sagen.
Wir sind auf dem Steg gesessen und schauen so ins Wasser rein, haben so Sachen reingeschmissen und dann sehe ich so im Wasser, in der Spiegelung eben, es war so, ich weiß gar nicht mehr, was für eine Mondphase war, es war ein bisschen heller, es war sicher kein Neumond, es war aber auch kein Vollmond. Es war etwas heller, es war leicht bewölkt, was ich mir erinnern kann, man hat ein bisschen die Sterne gesehen. Und im Wasser sehe ich was Blaues, so blau-grün, zylinblau. Und denke, was ist das? Ne? Dazu für so Laserprojektionen auch bei Discos damals gegeben, denke ich mir, ist das Internetprojektion, dann schauen wir rauf. Und am Himmel ist ein blaues, gleichschenkeliges Dreieck. Und was mir sofort aufgefallen ist an der Sichtung, ich habe überhaupt nicht an UFOs gedacht damals. Also wir haben nicht einmal erwähnt, glaube ich, das Wort UFO. Wir haben nur gesagt, war toll, schaut das aus. War relativ groß, ausgestreckt. Also in der Erinnerung, ich habe Skizze davon gemacht, es wird so in der Abmessung halbhandgroß circa gewesen sein.
10 Zentimeter ungefähr.
Ich kann nicht sagen, in welcher Höhe es geschwebt ist oder was auch immer das war. Es war nämlich nicht perspektivisch. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Das war ein Dreieck und es war gleichschenkelig und ist in einer leicht schrägen Lage gewesen und hat sich wie ein Uhrzeiger bewegt. In so einer Drehung, sehr langsam, sehr majestätisch und immer gedacht, wo ist, also in welche perspektivische Richtung geht es? Also es war so, wie wenn es so projiziert wäre, als würde ich es auf einer flachen Ebene ein Dreieck sehen. Es war keine perspektivische Verzerrung sichtbar in der Höhe, was ja ungewöhnlich ist.
Wie ein Drahtgittermodell, oder?
Es war nämlich auch nicht einfach nur blau, es waren Linien drinnen, die waren sichtbar und es waren kleine weiße Lichter verteilt, unregelmäßig verteilt. Das war total hübsch, also es hat wirklich hübsch ausgeschaut. Weihnachtsbaumartig eigentlich. Und mir ist dann irgendwann mal aufgefallen, weil es waren ein paar größere Abstände zwischen den Linien und das hat sich gedreht vor einer Wolke und vor ein paar kleinen Sternen und das wurde abgedeckt. Und ich habe zuerst noch gedacht, dass das vielleicht der optische Effekt ist, Laserprojektion, ich habe selber Bühnentechnik ein bisschen ausgekannt als Bühnenbildner, aber ich kenne keine Laserprojektion, die das so hinkriegen würde, auch mit diesen weißen Lichtern, das wäre mir neu gewesen.
Vor allem das war vor 20 Jahren.
Richtig. Und das Ding hat sich dann langsam bewegt, ist aber dann doch, wenn ich jetzt drüber nachdenke, relativ schnell hinter diesem Waldhügel dort verschwunden. Das ist ein bisschen eine vertiefte Geschichte, der drunter und um sind so Hügeln und ist hinter dem Wald verschwunden. Ich kann mich noch erinnern, was seltsam war, weil ich es komischerweise damals irgendwie damit in Verbindung gebracht habe, obwohl ich es wahrscheinlich nichts damit zu tun gehabt habe, im Wald oben ist dann ein Geräusch kurz losgegangen wie eine Autoalarmanlage. Also wie so amerikanische Polizeisirene hat es geklungen, nur ganz kurz. wie das verschwunden war dann hinter dem Hügel. Und wir sind dann wie, wir haben so gesagt, was war das? Aber wir wollen wissen, was das ist. Und sind wir die Blöden zum Auto zurückgerannt im Dunkeln. Das hat natürlich einige Minuten gedauert. Im Auto natürlich damals keine Kamera, digital, Ding hat es noch nicht gegeben. Zumindest hat man es nicht leisten können. Und wir sind dann wie die Blöden mit meinem damaligen 2CV dem Ding nachgefahren in die Richtung. Und das war natürlich nicht mehr zum Finden. Und ich habe das eigentlich jahrelang dann verdrängt oder verdrängt, ich habe es eigentlich vergessen gehabt. Ja. Es war eine Anekdote meines Lebens, eine hübsche. Ich habe sogar in mein Tagebuch damals geschrieben, ich habe so seltsame Dinge, Traumtagebücher geführt. Ich habe sogar Skizze reingemacht damals, genau, daher weiß ich es auch ne, noch. Und habe das dann eigentlich, wie dann die Akte X im Fernsehen war, so Mitte der 90er, ist mir das wieder eingefallen eigentlich. Und dann hat es Berichte von Dreiecking-UFOs gegeben, die haben aber alle nicht so ausschaut wie meins. Und ich habe mir dann gedacht, ja, vielleicht war das irgendwie sowas. Aber ich könnte nicht sagen, was es war. Ich kann nicht sagen, ob es ein räumliches Objekt war. Ich kann nicht sagen, ob es flach war. Es war einfach wahnsinnig schön. Es hat super ausgeschaut.
Es war lautlos. Ist ja, deshalb wollte ich es auch, dass du kurz nochmal erzählst, weil es wirklich eine sehr ungewöhnliche Sichtung ist, die also von dir wirklich sehr glaubhaft erzählt wird. Und ich meine, ich kenne die auch. Also ich glaube dir das hundertprozentig. Und die nicht wirklich einordnenbar ist, aber im Pantherion-Universum, da ist sie einordnenbar. Wo würde sie denn da hin tun? Wenn also jetzt Viktor Augenfeld, na tut's jetzt, Viktor Augenfeld sieht das Ding, was ist sein erster Gedanke?
Kuratoriumstechnologie.
Eindeutig aus dem Kuratorium, ja.
Das Kuratorium für?
Verkehrssicherheit.
Nein. Das Kuratorium ist eine parallele Dimension, die uns technisch sehr weit voraus ist. Da gibt es sowas wie Quantenbiologie und
Hive-Status.
Genau.
Im Groschenraum an in der Mitte ist übrigens auch eine wunderbare Darstellung einer Pantherion-Waffe mit 54 verschiedenen Bauteilen, die da erklärt werden. Aber das Kuratorium ist da noch um einiges weiter, oder wie?
Naja, die Abfallprodukte, also das, was fürs Kuratorium nicht mehr wichtig ist, das überlässt es dann so gnädigerweise so Organisationen wie Fafner oder anderen, auf anderen Welten irgendwelchen Organisationen und fordert dafür aber natürlich was.
Und dieses Schiff, das, oder naja, dieses Ding, das du da gesehen hast, was ist denn das im Pantherion? Ist das ein Raumschiff oder ist das wirklich eine Projektion? Oder ist das
also ich bin ja kein Freund der Raumschifftheorie bei diesen Besichtungen. Bei uns geht es ja sehr viel um transdimensionale Geschichten. Wahrscheinlich ist es, möglicherweise ist es ein transdimensionales Überwachungsgerät.
Das aber riesig groß ist.
Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht haben wir auch nur das gesehen. Es wird vielleicht in mein Gehirn projiziert mit Mind-Control-Technologie, mit quantenbiologischer. Was weiß ich? Nichts Genaues weiß man nicht.
Okay.
Oder Markierung für irgendwas. Keine Ahnung.
Ja. Das heißt, im Pantherion-Universum wäre das Ganze eine höhere Macht sozusagen, die.
Possibly, ja, möglicherweise.
Ja, vielleicht auch eine Sonde, die nach der Paradiesdimension forscht.
Du nicht zu verraten.
Die Paradiesdimension ist eine Hypothese, wenn es parallele Dimensionen gibt, wo alles denkbar ist, gibt es irgendwo auch eine natürlich, wo alle Wünsche Wirklichkeit werden können.
Ja, das ist ja angeblich in unserer Dimension auch so, aber okay.
Be careful what you wish for, kann man dann nur sagen.
Glaubt, was ihr wollt.
Naja. Naja, aber möglicherweise weiß die Paradiesdimension das gar nicht, ne?
Ja. Also die in dieser Dimension leben, wissen doch gar nicht, dass sie eigentlich einen Freischein haben. Ja. Einen Persilschein.
Möglicherweise, ja.
Super. Weißt du, dass Persilschein wirklich vom Waschmittel Persil
ja.
Es ist ja unglaublich. Aber egal, ist jetzt ganz was anderes. Fafner ist ja, Pantherion hat sich ja nach dem Krieg dann formiert, ne? Vor allem.
Und am Ersten Weltkrieg.
Na, aber nach dem Zweiten gab es ja da auch irgendeine.
Es war eine Hochblüte dann, weil eine Adelige das dann geführt hat, die viele Geldmittel gehabt hat, also das, was uns jetzt fehlt natürlich, die Clara Ortron Frey, Frau von Schwarzenstein. Die hat die Schwarzenstein-Stiftung gegründet und die oberen 10.000 von Graz haben ihr da geholfen, weil sie Kontakte gehabt hat und da ist ganz viel passiert in Pantherion. Aber vor einigen Jahren ist sie mit ihrem ganzen Team in eine Falle gelockt worden von den Vampiren und die sind alle tot. Die einzigen, die noch überlebt haben von damals, das sind eben der Viktor Augenfeld und der junge Mark Vektoretsch, das Computergenie. Das, die anderen sind erst später dazukommen.
Naja, die Vampire, die da ja auch vorkommen, wo kommen die jetzt genau her oder wie kommen die ins Bild?
Die Vampire kommen aus einer anderen Realität, die bei uns intern die Vampirdimension genannt wird. Das sind aber nicht Vampire, wie wir sie uns vorstellen, also nicht im hübschen Lederdress und alle schwarzweig und blutsaugend und haben lange Eckzähne, sondern das sind einfach sehr kranke Lebewesen, die von der Energie anderer Menschen leben und ihnen auch diese Energie küssend heraussaugen. Es geht also, die sind schon die nächste Entwicklungsstufe der Blutvampire sozusagen.
Die beißen nicht, die küssen.
Genau. Und die kommen eben aus einer Dimension, in der eigentlich alles ziemlich tot erstarrt ist. Und es ist eigentlich eine Kollektivintelligenz. Das heißt, was man einem antut, das geht auch energetisch auf alle anderen über.
Sie zehren gegenseitig von ihrer Energie. Sie sind buchstäblich süchtig nach Lebensenergie.
Und sie haben eine Technik, zwischen den Dimensionen reisen zu können, ohne eine Technologie zu benutzen.
Das heißt, ihr versucht auch, diese ganzen Konzepte weiterzuentwickeln.
So ja, wie zum Beispiel Vampirismus. Sagen wir so, der Vampir, unser Pantherenvampir ist aus ganz pragmatischen Gründen entstanden, weil wir gewusst haben, wir haben nie das Budget, um glaubhafte Eckzähne machen zu können.
Naja, das wäre schon gegangen irgendwie, aber
wir haben uns dann halt überlegt, was kann man stattdessen machen? Machen wir es komplett anders.
Mir war es zu platt, ehrlich gesagt, diese üblichen Vampire, weil das kennt man schon so und das ist auch so schick momentan. Und ich wollte alles machen, nur nicht Twilight 2, ne? Also, obwohl sich viele vielleicht gewünscht hätten, es hat mit einer unserer Darstellerinnen die wunderbare Anna, die Neunjährige, die auch einen kleinen Vampir spielt. Mit der habe ich wirklich große Issues gehabt, weil sie wollte sich nicht so krank herrichten lassen, sondern wollte halt einfach ein cooler Vampir sein. Ne? Und ich habe gesagt, nein, leider nicht.
Die schauen ziemlich blass aus, die
Vampire. Ja, sie soll krank aussehen.
Die sind ständig sterbend. Und krank.
Sterbend und wabernd und verwandeln.
Wabernd?
Ja, sie sind eigentlich also ein bisschen shape-shifting. Also sie verlieren, wenn sie länger keine Energie kriegen, ein bisschen die Form. Also sie fangen dann irgendwie so an, sie zu verformen.
Okay.
Kleine CGI-Effekte meinerseits.
Gibt es viel CGI? Ist das ein wichtiges Element bei dem Ganzen?
Es ist ein unterstützendes Element, wie es sein sollte. Ich versuche es nicht zu sehr zu übertreiben, aber es gibt, wie gesagt, wie wir am Anfang schon gesagt haben, es gibt halt auch gerade was Color Grading oder so betrifft. Es gibt Konventionen und ich möchte alles machen, dass es nicht ausschaut wie eine ORF-Produktion. Sondern ich habe gern starke Kontraste. Ein Bild kann ruhiger mal auch zur Hälfte schwarz sein. Ich habe kein Problem damit. Ja. Also es muss nicht alles sein wie aus dem Fotografenlehrbuch 1975. Deswegen schere mir eher darum, dass es von der emotionalen Stimmung her passt und auch zur Szene passt, als um irgendwelche akademischen Vorgaben. Und CGI ist eine notwendige, praktische Sache, um gewisse Dinge, Waffeneffekte oder sowas zu machen, wo man sonst einen Pyrotechniker bräuchte. Und das geht heute alles ohne.
Also ja, da gibt es ja eine super Waffendemo online, wo du mit einem, was für einem Jammer, irgendeinem...
Graviton Jammer,
ja. Dein Sparschwein.
Na, das ist ein Quietscheschwein für
ein
Hunde.
Ein Quietscheschwein, wirklich vernichtest.
Ja.
Ist auch im YouTube-Channel.
Genau. Das war so einer der ersten Versuche. Das war noch völlig ohne große Technologien und mit meiner kleinen Kamera. Aber mittlerweile habe ich ein bisschen besseres Equipment, also auch vom Programm her. Und ja. Aber ich bin ein bisschen stolz, das ist meine allererste After Effects-Arbeit. Und das ist natürlich, das ist das Nächste, wir lernen ja alle viel dabei. Also ich habe an dem Film auch rein technisch unglaublich viel gelernt, auch was Licht betrifft, was Kameraeinstellung betrifft.
Fehlern, ne?
Ja, also. Richtig, aus Fehlern, die man auch zum Teil sicher sehen wird, aber es ist okay. Also für mich ist das okay. Es wollte nie ein Hollywood-Film sein und das wird es auch nicht.
Das ist ja mit fast keinem Budget, glaube ich, wirklich nicht möglich.
Also. Na, aber das ist ja oft in Graz und in Österreich so ist ein Problem, dass manche Produktionen glauben, sie müssen mit großen Hollywood-Studios irgendwie oder sie müssen so ausschauen wie Tarantino. Das können wir nicht leisten.
Ja. Nein, das Problem ist dann aber vor allem auch, dass diese Versuche dann doch relativ deutlich vorbeischrammen an ihrem Ziel.
Was auch sehr oft mit der Sprache zu tun hat.
Ja, das ist wirklich alles immer ein bisschen peinlich und aufgesetzt dann. Also bei den ersten Trailers von Pantheren habe ich das jetzt nicht so
Das, uns war es wichtig, das ist übrigens auch eine Geschichte, die wir übernommen haben aus britischen und auch aus amerikanischen Serienformaten, also auch aus den guten Serienformaten, für uns gute Serienformate, wo einfach gesprochen wird, wie man spricht. So wie wir jetzt da reden, ich rede fast schöner als im Film, wenn ich da rede. Im Film sprechen wir wirklich so, wie wenn wir im Kaffeehaus sitzen oder uns unterhalten und miteinander sprechen. Die Vorgabe war einfach, der Bernhard und die Lilo haben ein Drehbuch geschrieben mit Dialogen und allem drum und dran. Ich habe das ein bisschen überarbeitet, dialogmäßig dann noch. Und im Endeffekt ist es so, dass wir eigentlich eine Szenenvorgabe genommen haben im Dialog. Bernhard hat gemeint, das und das und das will er unbedingt drinnen haben. Die und die Formulierungen müssen drinnen sein. Und ich habe dann geschaut, dass die Leute halt nach Möglichkeit so das formulieren, wie sie es auch formulieren würden, wären sie in dieser Situation. Weil es bringt überhaupt nichts, vor allem mit Laienschauspielern, es bringt überhaupt nichts, jemanden ein Drehbuch vorlesen zu lassen oder auswendig runterratschen zu lassen, weil jeder Zuschauer merkt, das ist nicht authentisch. Und das ist dann dieses typische österreichische Fernsehserien-Ding, dass dann Leute, die überhaupt nicht Deutsch können, glauben, sie müssen Hochdeutsch reden oder irgendeine Art von Stimmung reinzubringen, wie der Synchronsprecher von Bruce Willis. Das schafft man nicht und das ist immer wahnsinnig peinlich. Und es wird sicher, also ich habe mit vielen Leuten darüber geredet, auch, die sich mit Film ein bisschen auskennen, es ist natürlich ein Risiko. Das ist mir völlig klar, weil sowas gibt es noch nicht. Es hat es, glaube ich, nicht gegeben noch so in dem Sinn in Österreich, dass du wirklich ein eher kommerzielles Format wie eine Mystery-Serie, wie man es halt erkennt aus dem amerikanischen, englischen Fernsehen, in einer Low-Budget-Version mit Leuten drehst, die keine Schauspieler sind und die dann auch noch so sprechen, wie wenn sie halt ganz normal sprechen, mit allen Fehlern und Versprechern. Weil das kann natürlich auch eine unfreiwillige Komik hervorrufen, was mir aber wiederum auch wieder egal ist, weil das ist im realen Leben auch so. Wenn es jemand verspricht, ist es halt auch so. Wir haben es versucht zu minimieren und wir haben natürlich viele Szenen immer wieder gedreht. Wir haben ja dadurch, dass wir nur eine Kamera gehabt haben, viele Szenen immer wieder drehen müssen. Da ist natürlich dann beim Schneiden, fällt mir natürlich klarerweise auf, dass das mit den Anschlüssen zum Teil schwierig ist, wenn die Leute immer unterschiedliche Versionen ihrer Sätze sagen. Aber das hat sich dann irgendwie gut eingestellt, dass die Leute meistens bei ihrer Version dann schon geblieben sind. Also man fährt es ja selber ein bisschen ein. Ich glaube, ich am meisten Probleme gehabt, mir einen Text zu merken, aber es geht schon irgendwie. Aber die Authentizität der Sprache.
Kann ich bestätigen.
Ja, also die Authentizität der Sprache ist mir einfach wichtig gewesen.
Aber müssen Sie jetzt unsere deutschen Zuhörerinnen und Hörer Sorgen machen, dass sie nichts verstehen?
Durchaus, aber das alles wird ausgeliefert mit englischen Untertiteln. Primär, immer.
Das Ganze ist ja sehr anglikanisch gedacht, muss man dazu sagen.
Was heißt das?
Es hat seit 1945 spätestens kein Mystery mehr gegeben in Österreich. Also
keine nennenswerte.
Ja, und
warum seit 1945?
Darf ich?
Bitte.
Das ist ähnlich wie mit Comics, die es bei uns dann damals auch nie wirklich Fuß gefasst haben, wie in anderen Ländern. Es hat im Zweiten Weltkrieg hat es aufgrund vieler Dinge eine ziemliche Ablehnung von mystischen Film und Fernsehen hat es in dem Sinne nicht gegeben, Filmformaten gegeben, weil im Nationalsozialismus Mystizismus ja nur erlaubt war, wenn er der Herrensache gedient hat. Ne? Also da hat es natürlich sehr viel gegeben, wie wir wissen.
Und ist ja instrumentalisiert worden.
Aber die eigentlichen mystischen Dinge oder jetzt einmal obskure Dinge, düstere Dinge, waren ja nicht erwünscht, weil das war ja zersetzend. Also du, in einem Faschismus sind fantastische Inhalte, die vielleicht auch noch kritisch mit gesellschaftlichen Dingen sich spielen, natürlich nie erwünscht. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war es so, dass man das dann gleich mal beibehalten hat, weil die Amerikaner ja in den 50er Jahren ähnlich gestrickt waren bis zu gewissen Grad. Und man hat sich dann bei uns nicht mehr so richtig getraut, sich an diesen Dingen zu versuchen. Und die Amerikaner konnten dann ihre UFO-Filme und ihre Alien-Filme machen damals, weil das waren ja Horuck- und Hurra-Filme für die amerikanische Sache und für die Weltherrschaft der Amerikaner, die so wie The Day the Earth Stood Still, ne? So der Weltpolizist, der allen sagt, wenn ihr euch nicht vertragt, dann müssen wir euch zerstören. Das ist ja eigentlich bis heute die Position der Amerikaner oder der amerikanischen Regierung. Und das hatten wir uns selbst, glaube ich, nicht so sehr gestattet. Ja? Also das hat man sich nicht getraut, man wollte irgendwie nicht ins Eck gerückt werden, dass man da jetzt wieder so diesen Nazi-Mystizismus aufleben lässt. Es ist ein ganz kompliziertes System. Und dann kommt natürlich auch dazu, dass sehr viele fantastische Inhalte vor dem Zweiten Weltkrieg von jüdischen Regisseuren oder Autoren gekommen sind, ja, oder jüdischstämmigen, und die hat es dann halt in dem Sinn nicht mehr gegeben bei uns. Und deswegen gibt es dann halt in Amerika, in Hollywood, sehr viele Regisseure, die diesen Glaubens waren oder eben aus diesem Glaubenssystem oder aus diesem Kultursystem kommen, die dann halt dort sehr gute Filme gemacht haben. Aber bei uns hat es halt das dann nicht mehr so gegeben. Und wahrscheinlich war es auch so, dass es, ich weiß nicht, vielleicht war es ein Minderwertigkeitskomplex. Es gibt ja keine Superhelden in Österreich, in österreichischen Comics. Was natürlich auch damit zu tun hat, Superman und Hochhäuser ist super, aber Superman mit dreistöckigen Häusern ist nicht so toll, wenn der da runterhupft, weil er sagt jeder, naja, okay. Aber wenn der von einem 100-Stockhaus runterhupft, ist es was anderes. Ja. Nee. Es ist ein komplexes System, die Fantastik ist bei uns einfach aus vielen Gründen nicht beliebt, was sicher auch mit einer sehr materialistischen Gesellschaftsstruktur zu tun hat, die alles, was irgendwie metaphysisch ist, generell einmal ablehnt als verdächtig. Was bis zu einem gewissen
verdächtig finde ich.
Als verdächtig, ja.
Aber ich kann das schon
aus der rein sozialistischen Gesellschaftsgeschichte hat es natürlich auch einen Sinn, und es stimmt ja bis zu einem gewissen Grad. Du kannst Metaphysik furchtbar missbrauchen. Und Metaphysik wurde auch in der Geschichte und wird auch bis heute in der Geschichte und Religion ganz massiv politisch missbraucht, immer wieder.
Zum Beispiel?
Es gibt zum Beispiel Menschen, die Metaphysik verwenden, um politische Dinge sich selbst zurechtzulegen. Wie zum Beispiel Religion. Ja? Religion ist ja auch was Metaphysisches. Die Religion wird permanent missbraucht. Ja? Also ob das jetzt katholische Religion ist, die in Politik eingreift.
Ich glaube, jetzt, aber hast du ein konkretes Beispiel für Metaphysik, die quasi missbraucht wird? Weiß mich nämlich
also in faschistischen Systemen immer wieder. Also ja. Unter Nazis auf jeden Fall.
Die Mythologie
in Russland nicht so, weil zumindest nicht offen. Aber Mythologie, also Metaphysik kann ja viel bedeuten. Das muss ja nicht Teufel, Engel und Geister sein. Ja, du kannst ja auch eine politische Metaphysik erschaffen. Und du kannst Menschen mit etwas nicht greifbarem, das wissenschaftlich nicht beweisbar ist, natürlich auch betrügen. Sonst gäbe es ja keine betrügerischen Sekten und Religionsgemeinschaften. Ja? Also du kannst mit etwas nicht greifbarem immer behaupten, dass du zum Beispiel das Wissen drüber hast, auch wenn du das gar nicht hast, und allen anderen, die es nicht haben, sagen, naja, ihr seid halt noch nicht so weit, ne? Ihr müsst halt das und das machen, dann kommt es so weit, schenkt mir das und das oder tut es das und das. Und das ist schon richtig, dass man da vorsichtig sein muss. Daraus allerdings abzuleiten, dass alle Kulturprodukte, die sich mit dem Thema beschäftigen, gleichermaßen verdächtig sind, halte ich auch für falsch. Wie, glaube ich, jeder vernünftige Mensch. Aber das sind ganz arge Grundsatzpositionen. Also ich kenne das auch aus der bildenden Kunst mit Malerei und so, wo ja lang die gegenständliche Malerei in Österreich extrem verpönt war, weil man es eben mit faschistischen Zeiten in Verbindung gebracht hat, wo Abstraktion eben verpönt war. Und das Idealbild des Menschen in der naturalistischen Darstellung des Nonplusultra war. Ist natürlich auch schlecht, wenn man das als Nonplusultra erzählt, weil es ist halt auch nur eine Facette. Es ist jede Art von Ausschließlichkeit schlecht. Ob das jetzt politisch oder sonst wie ist. Also alles, was möglichst poly und multi ist, ist immer gut. Alles, was sehr mono ist, ist meistens nicht sehr menschlich und meistens schlecht. Die Reinheit ist was sehr Gefährliches. Wer definiert, was sauber und rein ist? Ja?
Ja, ich traue es
mir nicht zu definieren.
Nein, das ist eine implizit eine starke Wertung. Dann, wenn
man von aber Reinheit über das Thema spricht, zu da müssen wir eine eigene Sendung machen, weil das ist ein ganz ein starkes und arges Thema. Ja,
ja, aber das heißt, ihr versucht da eine Thematisierung oder sagen wir eine Wiederannäherung der österreichischen kleinbürgerlichen Seele, vor allem in Graz ja sehr präsent, an Mystik, an Superhelden, an parallele Dimensionen und.
Es ist eigentlich eine komplett wahnsinnige Sache.
Nein, es ist falsch ausgedrückt, die kleinbürgerliche Seele wird sich auch durch unsere Serie nicht beeindrucken lassen. Ja. Also wir wenden uns an Menschen, die das mögen, die das wollen. Die Leute, die das nicht mögen und nicht wollen, die müssen es nicht anschauen. Nee, also nichts in der Kultur ist Zwang.
Und nein, es war jetzt von mir selber
spitz. Du hast schon völlig recht, aber ich sage, da muss man mal aufpassen. Also, ich will da keine missionarische Botschaft
machen. Nein, das wird da nicht gelingen jetzt.
Nein, mir geht's, uns ist es einfach abgegangen. Also wir haben gesagt, okay, wir kriegen es nicht, also machen wir es selber.
Ja.
Das ist, glaube ich, ein guter Ansatz.
Aber das, was du da ansprichst, das ist mir natürlich auch schon aufgefallen. Das ist auch ein Fettnäpfchen, in das halt manche dann doch immer wieder tappen. Rechtes Gedankengut und das UFO-Phänomen. Es ist irgendwo in unserem Kulturraum, ist es, machen naja, sehr viele Leute eine Verbindung, die also für naja, mich jetzt hat, überhaupt nicht, also ich bin erst Grund, später, ne? Dann ist mir klar geworden, dass diese Verbindung besteht, aber...
Es hat schon einen Grund, weil es gibt natürlich Verbindungen immer wieder, aber das ist eine Facette davon halt, ne? Es gibt genug Leute, also diese ganze Nazi-UFO-Geschichte, also ich kenne auch genug
ja.
Dinge darüber, wo man sagen kann, das wurde auch von Neonazi-Kreisen oder von neofaschistischen Kreisen dazu benutzt, um eine vermeintliche Überlegenheit der Nazis in der Gesellschaft zu etablieren.
Ja.
Und darauf fallen halt sehr viele Leute herein, die daran glauben wollen, dass das halt so war und denken überhaupt nicht drüber nach, dass damit auch politisch gesagt wird, die waren so weit.
Ja.
Und selbst wenn es so war, muss ich sagen, na, warum waren sie so weit? Weil sie halt Menschenversuche machen konnten, unter anderem,
was aber man nicht sonst nicht sie, so
also einfach machen konnte. Ja, aber sie haben es offen machen können, ne?
Naja.
Also,
naja, offen haben sie es auch nicht gemacht.
Naja, also es war nicht innerhalb der Forschergemeinde war es relativ offen. In anderen Kulturen ja. Ist es innerhalb der militärischen Forschergemeinde vielleicht offen, aber nachdem im Dritten Reich alles Militär irgendwie war.
Naja.
Du weißt, Diktaturen sind relativ skrupellos, wenn es um Methoden geht, ne? Aber das ist ein Riesenthema und das führt zu weit. Die Vermischung dieser Themen und Politik, ja, also ich habe eh gesagt, also ich möchte in der Serie schon politische Faktoren mit hineinnehmen. Aber worum es mir primär geht auch ist, das ist natürlich jetzt auch ein gefährliches Thema, aber ich sage, es geht mir schon um eine Form von Identitätsstiftung. Was uns ganz massiv abgeht, ist eine abgedatete Identität in einer quasi metaphysischen Ebene. Und deswegen hängen sie alle bei uns an die katholische Kirche oder an sonstige Ideologien, weil uns, anders als in anderen Ländern, eine abgedatete popkulturelle Mythologie fehlt. Ja? In England gibt es irgendwelche Dinge wie Torchwood, da hast Cardiff, da gibt es einen Dimensionsrift, da kann man hinfahren und das ist auf der Tourismus-Website. Ja? In Österreich gibt es keine Fantastik. Du kannst in Graz dich nicht mit einem coolen, sag jetzt mal ganz bewusst, du kannst in Graz nicht mit einem coolen, popkulturellen Science-Fiction-Thema in irgendeiner Weise in Verbindung setzen, weil es das nicht gibt. Mhm. Und wir sagen, es ist doch eigentlich klasse, wenn du halt, ich weiß nicht, 17, 18 bist und du weißt, es gibt irgendwie eine Mythologie, eine moderne Mythologie, die auch auf traditionellen Geschichten fußt, die in Graz ihren Platz hat und der man sich in irgendeiner Weise zugehörig fühlen kann.
Warum ist das wichtig?
Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist. Ich glaube, dass es ist befriedigend.
Ich glaube, Menschen haben immer Geschichten erzählt über Spaß. Ihre Umgebung.
Ja. Schön.
Menschen haben immer Geschichten erzählt über ihre Umgebung.
Ja.
Älteste Mythen erklären, warum der Berg so ausschaut.
Ja, klar.
Der Fluss, da hat sich eine Göttin zu Tode geweint und so, und deswegen ist der Fluss da und so. Und wir haben halt in den Schlossbergstollen ein Hauptquartier einer transdimensionalen magischen Einheit.
Mhm. Es macht einfach Spaß.
Naja.
Sagen wir es
ja.
doch einmal ganz offen. Ich will einfach diese schwere, sagenbelastete Geschichte, das kann man alles auflockern.
Ja.
Wir leben im 21. Jahrhundert, man kann sie mit Realitäten spielen, man kann sie mit Wissen spielen, man kann sie mit Informationen spielen, man kann sie in Gottes Namen mit geografischen Dingen spielen. Ich finde es total lustig zu wissen, also ich hätte es total lustig immer gefunden zu wissen, ich gehe jetzt durch eine Straße in Graz und ich weiß, in einer Fernsehserie ist da irgendein Alien rausgekommen.
Ja.
Für mich hat sich das herauskristallisiert, wie in New York war das erste Mal vor ein paar Jahren. Ja, und ich bin in der Stadt gestanden und habe gedacht, die Ecken kenne ich, die Ecken kenne ich, da sind die mit dem Black mit dem Auto durchgefahren.
Ja, ja.
Das ist einfach lustig.
Ja.
Das bindet so uns alle ein in so ein quasi, in ein quasi fantastisches Meta-Universum, wo nichts einen Unterschied macht. Und deswegen mag ich auch dieses Comic von der League of Extraordinary Gentlemen, wo Realität und literarische Fiktion komplett wurschtig nebeneinander existieren. Da gibt es einen Sherlock Holmes genauso wie real existierende Politiker, großartig. Warum nicht? Die Realität ist eben verhandelbar und jeder, der die Realität festschreiben will, muss eigentlich eins auf den Deckel kriegen, sage ich jetzt einmal. Weil jemand, der sich wirklich erfrecht, die Definitionsmacht für sich zu beanspruchen, was Realität ist. der wird es in Zukunft mit Banderen zu tun kriegen, sage ich mal.
Ja. Watch out.
Watch out. We are here.
Wir sind jetzt am Ende, fast. Daher, also die Erfahrungen, die ihr mit diesem Projekt gemacht habt, darauf wollten wir kurz eingehen, die sind, glaube ich, sehr schön rübergekommen. Ich möchte es nur noch mal zusammenfassen. Es hat sich alles von einem ins andere gefügt. Und eure Erfahrungen sind echt sehr gut. Und ich finde ja, dass das, ich stehe ja unglaublich auf solche Projekte, wo Leute zusammensitzen, Schnapsideen am Gasthaus und sagen, hey, irgendwie wäre das klasse. Und kaum haben sie sich versehen, ist das nächste schon, hey, warum eigentlich wäre?
Ne? Das wird
Realität ist nicht nur verhandelbar, sondern auch manipulierbar. Machen wir das einfach. Und dann ist etwas entstanden.
Es ist pure Magie. Wirklich, aus dem Nichts etwas erschaffen. Ja, ja. Wenn man sich das jetzt vor Augen führt, wie ich damals gesagt habe, dann machen halt wir was. Mhm. Und Jörg gesagt hat, ja sicher, machen wir. Waren wir drei Leute. Man muss sich das einfach wirklich einmal vorstellen, in der Filmindustrie einen abendfüllenden Spielfilm zu drehen, ohne Geld, für alle möglichen Leute, ohne irgendeine Unterstützung, ja. Und es ist passiert.
Es ist passiert.
Aus dem Nichts heraus.
Ja, ja, das ist wirklich für mich schon einmal ein Wunder. Ich bin sehr gespannt auf den Film. Jemand fragt aus, wann ist der Film quasi online verfügbar? Also es gibt keine Herbst.
Spätherbst wahrscheinlich.
Spätherbst. 11.11. war den meisten spät, also können wir mal davon ausgehen, es ist vor dem 11.11. Aber jedenfalls.
Ich sage mal Oktober.
Ja, es wird auf dieser Sendung in den News verlesen werden, ganz sicher, wenn er irgendwo ist. Und ich freue mich auch schon drauf, ich bin einfach gespannt. Ne?
Und es wird immer mehr solche Projekte geben.
Ja, hoffentlich.
Ja, anderen Leuten auch.
Gut, ja, ich danke euch, dass ihr da wart.
Danke für die Einladung.
Hat mir sehr Spaß gemacht und wie gesagt, wir sind schon alle jetzt, glaube ich, gespannt, wenn das Pantherion dann tatsächlich durch Graz.
Wir auch. Sehr gespannt.
Danke.
Danke dir.
Okay. Das nächste Mal Crop FM findet statt am 1. Juli und zu Gast ist Nicola Wohlgemuth. Die Sonnenhexe gibt sich ein weiteres Mal die Ehre und wir werden über, über was wir jetzt genau sprechen, das wird sich in der nächsten Woche erst herausstellen, weil bei der Nicola passiert immer dermaßen viel. Wir werden es einfach sehen, was jetzt gerade ansteht, aber im Prinzip wird es auch natürlich um die aktuelle Zeit gehen und was das alles passiert im Moment. Im Hintergrund hören wir jetzt auch schon die Pantherion-Titelmusik. Das heißt, wir hören uns wieder am 1. Juli 2011. Nicola Wohlgemuth ist zu Gast. Ich verabschiede mich aus dem Helsinki Studio in Graz und nochmal danke an meine Gäste Jörg Vogeltanz und Bernhard Reicher. Bis zum nächsten Mal. 1. Juli 2011. Macht es gut.